Der Vorteil, wenn man eine Geschichte nicht zum ersten Mal, sondern schon zum vierten Mal erzählt, ist, dass schon was passiert ist. Also ich kann Geschichten erzählen. Die schönste Geschichte ist gleich heute Morgen passiert, um 9:30 im Pius Caritas Altenheim, im Piusviertel. Da war auch dasselbe Evangelium. Und bevor das Evangelium begann, war in der ersten Reihe eine betagte Frau im Rollstuhl, die gerade einen Hustenanfall entwickelt hat. Und sie hustete dann so vor dem Evangelium, ins Evangelium hinein. Und exakt an der Stelle, wo es heißt, einen Becher Wasser, reicht ein Mitarbeiter dieser Frau das Wasser. Also besser kann man es nicht inszenieren. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt nochmal nachstellen soll, aber das Timing hätte einfach nicht funktioniert. Und ich wüsste auch nicht, ob eine von den jungen, charmanten Damen in den ersten Reihen bereit gewesen wäre, einen Keuchhustenanfall zu simulieren. Wahrscheinlich eher nicht, ja? Außerdem ist ja die Frage, ist das würdig für einen Gottesdienst? Ich mache ja ohnehin viel zu viel Quatsch. Und das Evangelium ist ernst genug. Eigentlich kennen wir ja Jesus als positiven Motivator, oder? Der immer so Lust macht auf mehr, auf ewiges Leben, Freude, Friede, Fülle, Überfülle. Und jetzt geht er rum mit einem großen Stempel. Und auf dem Stempel steht: nicht würdig. Paff, paff, paff. Du bist nicht würdig. Ein Glück, dass das nicht so in unserem Sprachgebrauch drin steckt, weil ansonsten würden wir wahrscheinlich alle zusammenzucken. Was macht der da eigentlich? Bei würdig denke ich immer an die orthodoxe Kirche. Ich habe das ein paar Mal erlebt, dass jemand erwählt wurde, wozu auch immer. Und dann fangen alle Anwesenden sofort an, Axios, Axios zu rufen und dann einen Kanon anzustimmen und die ganze Kirche bebt. Positive Affirmation, würdig, der ist würdig. Warum diese merkwürdige Pädagogik hier? Ich könnte jetzt ein kleines Quiz draus machen, aber ich bin ziemlich sicher, dass das Quiz niemand beantworten kann. Wir haben jetzt heute den dritten Sonntag in Folge, wo dieselbe Szene gelesen wird. Die Frage an den geneigten Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, heute, Sonntag vor einer Woche, Sonntag vor zwei Wochen, was für eine Szene war das? Ich will keine Szene machen, ich behaupte, Sie wissen es nicht, ich muss das auch nochmal nachschauen. Es ist die Aussendung, die erste Missionsreise der Apostel. Jesus denkt, okay, ich habe bisher alleine gearbeitet, jetzt habe ich keine Lust mehr drauf, ich habe doch da 12 Kerle, die rumhängen, ich schicke die einfach mal weg. 6 Zweierpärchen und währenddessen chille ich. Ich habe mir schon eine Cocktailbar ausgesucht. Also er bereitet sie vor für ihre erste Missionsreise. Dafür ein ganzes Kapitel, Matthäus 10. Und das zieht sich über 3 Sonntage. Heute das letzte Häppchen. Jesus redet seinen Aposteln ins Gewissen, was sie tun sollen. Wie praktisch für uns. Wie praktisch für sie, wie praktisch für mich. Denn der Text hat ja nichts mit uns zu tun, oder? 2000 Jahre her. Eine Situation, in der ich mich definitiv nicht befinde. Ich werde gerade nicht von Jesus Christus höchstpersönlich als Apostel auf meine erste Missionsreise geschickt. Ich bin Ingolstädter. Ich arbeite bei Audi. In 3 Jahren gehe ich in Ruhestand. Ich habe mit dem ganzen Kram nichts zu tun. Widerstand? Einverständnis? Das ist das Schöne an der Heiligen Schrift. Man kann eigentlich mindestens 2/3 wegschmeißen, weil es betrifft mich nicht. Ich bin kein Apostel, ich bin kein Pharisäer, ich bin keine Frau, die nach einem Ehebruch gesteinigt wird. Was geht mich das alles an? Nüscht. Alte Reden aus alter Zeit zu alten Menschen, die seit Jahrhunderten schon tot sind. Aber mich betrifft es nicht. Sie sehen, die Kirche hat sich mal wieder geirrt. Die irrt sich nicht nur bei der Frage der Frauenordination oder sonst was, sondern sie irrt sich auch bei der Auswahl ihrer Lesungstexte. Ihnen wird einfach Zeug vorgelegt, was überhaupt keine Bedeutung für ihr Leben hat. Also jetzt müsste sich schon mal ein bisschen Widerstand regen. Die einen schlafen schon, die anderen lächeln so ein bisschen selig, weil sie aufs nächste Fußballspiel warten. Ich weiß ja nicht, aber der Witz des Evangeliums ist doch, dass jeder Vers, egal wie er gemeint ist historisch, in mein Leben reinsprechen kann. Ich kann von jedem Vers wie ein Schlag in den Nacken ergriffen werden und denken, ja, ja genau, das muss ich jetzt machen. Was will er denn? Ich versuche mal, nicht die negative Pädagogik, sondern die positive Pädagogik herauszuarbeiten. Einverstanden? Oder bevorzugt ihr lieber so das Weltuntergangsgerede? Demnächst greift Russland an, in 2 Jahren übernimmt die KI die Weltbeherrschaft, in 3 Jahren seid ihr ohnehin alle tot. Ist nicht so ganz meine Spezialität. Ich versuche es mal positiv. Was möchte Jesus, wenn er sagt, hallo Apostel, ich will dir mal was sagen. Bevor du jetzt losziehst auf deine erste Missionsreise, musst du eine Sache klären. Du musst klären, wer in deinem Herzen Platz Nummer 1 ist. Oder, Ladies, um es mal auf Neudeutsch zu übersetzen, wenn ihr an der Supermarktkasse steht und vor euch packt eine andere Frau eine Geldbörse auf, so diese riesen Dinger mit den 20 Kundenkarten, klappt das Ding auf, was seht ihr als erstes? Die Familienfotos. In diesen riesen Geldbörsen ist üblicherweise ein Foto drin von den Kindern, vom Ehemann, was weiß ich. Jesus sagt, wenn du, lieber Apostel, im Supermarkt an der Kasse stehst und deine große Geldbörse mit den 20 Kundenkarten aufklappst, dann möchte ich dort als Bild nicht deine Frau sehen, nicht deine Tochter, nicht deinen Sohn und schon gar nicht deine Mutter. Das habt ihr im Evangelium gehört. Wenn du ein Jünger Jesu sein willst, dann sollst du gefälligst an die erste Stelle in deiner Prioritätenliste, in deinem Herzen, Jesus stellen. Bevor die auf Missionsreise gehen, das tust du nicht wegen deiner Frau, wegen deiner Kinder, wegen deiner Eltern, das tust du wegen Jesus. Wenn du möchtest, dass dein Leben gelingt, muss ganz klar sein, Priorität Nummer 1 ist nicht mein Schatzi und Spusi, sondern Jesus. Jetzt guckt nicht so bedröppelt. Familie ist was Gutes, hat ja Gott auch so gewollt, Teil der Schöpfungsordnung. Warum diese Dramatik? Ich kann natürlich sagen, alte Geschichte, alte Apostel, betrifft mich nicht. Ja, ich sage euch das Gegenteil. Jesus möchte Freiheit. Ich war heute Morgen im Altenheim. Was glaubt ihr, wie viel Zeit diese alten Frauen und Männer verbringen, zu hoffen, dass die Tür aufgeht und ihre Tochter oder ihr Sohn reinkommt? Absoluter Platz Nummer 1 ist besetzt mit etwas, was mich total unfrei macht. Auch wenn ihr verheiratet seid, super, wenn ihr in einer Partnerschaft lebt, aber du hast keine Garantie, dass der oder sie bleibt. Du hast keine Garantie, dass es klappt. Bist du sicher, dass du diesen ersten Platz ganz sicher an eine Person vergeben willst, von der du nie weißt, wie es wird? Jesus sagt, ich würde gerne Freiheit für euch haben. Und die Freiheit hast du dann, wenn die Ordnung stimmt und die Ordnung heißt, Gott ist Nummer 1. Und dann kommt der Rest. Das eine Argument. Das andere ist noch ein bisschen dramatischer. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das haben die Apostel an der Situation genauso überhört wie ihr jetzt. Warum? Das ist die erste Missionsreise, da ist noch von Passion, Kreuzigung keine Rede. Die verstehen überhaupt nicht, wovon der redet. Ja, die spulen kurz weiter. Was kümmert mich das? Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, nimm dein Kreuz auf mich. Was redet der Mann von Kreuzigung? Hier gibt es keine Kreuzigung. Was meint er? Auch damit meint er Freiheit. Vor allem in östlichen Religionen, in östlichen Philosophien ist ganz klar, Leid ist schlecht. Kopfschmerz ist schlecht, Knieschmerz ist schlecht, Bauchschmerz ist schlecht, Herzschmerz ist schlecht, Alter ist schlecht, Krankheit ist schlecht. Ganz klar. Leid muss vermieden werden. Ist das auch der christliche Standpunkt? Der christliche ist es nicht. Ich kann es aber auch nicht in die andere Seite überdrehen. Ich kann nicht sagen, Leid ist gut. Das wissen wir nicht. Wir wissen zumindest mit dem Blick auf das Kreuz, Leid ist der Weg zur Erlösung. Also hat er einen Sinn, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Jesus rüstet seine Jünger aus zur ersten Missionsreise und sagt, pass mal auf, das wird nicht alles easy, easy Kirschen essen, sondern das wird anstrengend, das wird leidvoll. Und auf dieses Leid solltest du dich einlassen. Du wirst frei, wenn du das Leid annimmst, statt es abzulehnen, wegzulaufen, zu verleugnen, zu verdrängen. Das sagt er. Das waren die beiden Punkte seiner Message. Jesus überfordert seine 12 Apostel nicht, seine 6 Zweierteams, sondern er versucht ihnen die Freiheit zu ermöglichen, die du brauchst, wenn du rausgehst. So, jetzt machen wir mal den Sack zu. Jetzt könnt ihr sagen, schön, immer noch eine Stelle, 2000 Jahre alt. Ich bin immer noch kein Apostel und keiner von den 12. Mich betrifft das alles nicht. Mäht. Falsch. Wenn du getauft bist, bist du gesalbt als Priesterin, Königin und Prophetin. Das allgemeine Priestertum aller. Dein Job ist es, das Reich Gottes zu verkünden. Jesus zu den Menschen zu bringen, die ihn nicht kennen. Das ist die Berufung von allen Christen, von allen Getauften und Gefirmten. Also was Jesus zu seinen 12 Aposteln da sagt, zu seinen 6 Zweierteams, sagt er genauso zu dir. Du bist dafür da, um das Reich Gottes zu verkünden in seiner Freiheit. Und damit du die Freiheit verkünden kannst, musst du die Freiheit leben. Und damit du die Freiheit leben kannst, muss klar sein, Platz 1, kein Bild von meiner Frau, kein Bild von meinen Kindern, kein Bild von meiner Mutter. Meine Mutter ist übrigens da. Hallo Mama. Platz 1 ist Jesus. Und genauso, wenn es weh tut, danke Herr, ich weiß zwar nicht, wozu es weh tut, aber es wird schon seinen Sinn haben. Dann gewinnst du eine innere Freiheit und die ist größer als du selbst. Die anderen werden es merken und nachfragen, was ist denn das? Und dann kannst du sagen, das bin nicht ich, das ist Jesus. Amen.